Es ist Oktober und wir begrüßen euch zu unserer vorletzten Podcast-Folge für dieses Jahr. Hallo Annette.
Ja, hallo Nina.
Und hallo liebe Podcast-Zuhörer. Ja, vorletzte Folge, denn im November kommt unsere letzte Folge in diesem Jahr, denn im Dezember steht das Weihnachtsgeschäft an. Wir werden alle Hände voll zu tun haben und so wisst ihr schon mal Bescheid, die Dezember-Folge wird quasi mit unserer Januar-Folge im nächsten Jahr dann zusammen verbunden, denn der Januar ist ja meistens eher etwas ruhiger. Von daher haben wir da immer noch genug für euch zu erzählen und machen einen kleinen Weihnachtsgeschäft-Revue.
Genau. Genau. Vielleicht ist ja heute etwas schon dabei, was ihr als Weihnachtsgeschenke benutzen könnt.
Ja,
das sind ja vielleicht schon ein paar Tipps, die wir euch hier geben können.
Ja. Ja, Weihnachtsgeschenke werden schon ordentlich gekauft, wie ich gehört habe.
Ja,
ja. Wir haben unser
Fängt so langsam an.
Genau, wir haben unser Weihnachtssortiment auch mittlerweile schon aufgebaut.
Ja, zumindest die Adventskalender und ja, alles, was so jetzt in nächster Zeit anrollt. Auch wenn das Wetter und alles noch nicht so ganz danach ist, aber...
Wir kriegen wieder 20 Grad.
Genau.
Ende Oktober.
Aber die Adventskalender sind da und man sollte sich vielleicht schon so etwas einstimmen.
Genau, genau. Etwas einstimmen auf die Weihnachtszeit.
Ja, Nina, was hast du denn Schönes, Feines mitgebracht?
Diesmal starte ich.
Ja, schon, diesmal startest du.
Du hast die Chance ergriffen und ganz schnell umgeschwenkt, dann starte mal.
Genau. Ich bin gespannt.
Ja.
Sieht nach einem ganz bunten Mix aus, wenn ich das von hier aus so sagen darf.
Ja, es ist ein bunter Mix. Es ist zum einen so ein bisschen biografischer Essay, ein Manga, ein Kunstbuch und dann etwas, worauf ich mich für nächsten Monat freue, ein Roman. Kommt auch etwas seltener bei mir vor, belletristischer Roman. Ich fange jetzt mal mit dem biografischen Essayband an, der ist von Leila Slimani, Der Duft der Blumen bei Nacht heißt der.
Ach, die hat doch auch jetzt ein ganz neues, ne?
Ja, wie heißt das nochmal? Sino, wie wir tanzen?
Genau,
genau,
das ist
ja
der zweite Band von einer Sache, ne?
Weil
die hatte ja so einen ganz fulminanten, tollen Roman über dieses Kindermädchen.
Ja, ist das die Fortsetzung von Das Land der Anderen?
Ja, ich meine. Ja.
Ah, das steht auch noch auf meiner zu lesen Liste.
Siehst du, aber dann ist das ja sehr interessant, ne? Was ganz anderes von ihr zu lesen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf Das Land der Anderen. Der Duft der Blumen bei Nacht hat mich sehr gereizt, denn es geht darum, dass sich die Autorin in einem Museum, nämlich im Museum Punta della Dogana in Venedig, eine Nacht lang einsperren lässt.
Oh.
Und darüber berichtet sie halt.
Nachts im Museum.
Genau, nachts im Museum. Wie es dazu kam, war quasi ein Vorschlag von einer Freundin von ihr, weil sie sich sehr viel Zeit gewünscht hat, einfach mal wieder zu schreiben. Und sie berichtet über das Leben als Schriftstellerin, wie wenig Zeit man doch dann auch hat zu schreiben, weil immer noch Familie und Freunde dazu kommt, so das soziale Leben.
Wie bei der
Leben.
Buchhändlerin, die nicht zum Lesen kommt.
Das ist richtig, genau. Und sie wünscht sich einfach mal, beziehungsweise sie berichtet auch, wenn man schreiben möchte, da muss man besonders häufig lernen, Nein zu sagen. Nein zum Rausgehen, Nein zu sozialen Aktivitäten, einfach sich zu Hause einsperren und schreiben zu können. Mhm. Und ja, so kommt es dann zu diesem Experiment, beziehungsweise zu diesem kleinen Ausflug da in Venedig, dass sie sich dann für eine Nacht in das Museum da einsperren lässt.
Mit Wissen der Leute, die das führen, das Museum, oder hat sie sich da so undercover?
Nee, das kannst du da wohl buchen, oder sie konnte das da wohl buchen. Sie wird da nachts auch von so einem Nachtwärter auch reingelassen.
Ah, okay,
so,
jetzt nicht.
Genau. Nee, nicht einfach so, ich gehe jetzt tagsüber ins Museum.
Und versteck mich jetzt mal.
Okay. Das wäre mein Bericht. Nee, schon mit Wissen der Museumsbetreiber und auch des Nachtwärters, der sie da abends dann auch begrüßt. Sie ist ja, sie hat ja marokkanische Wurzeln aber auch französische und lebt auch in Frankreich. Mhm. Und die verständigen sich dann so auf halb italienisch, halb französisch. Mhm. Genau, ist dann ganz witzig beschrieben. Und sie berichtet dann durchaus auch, wie es ist, da nachts dann alleine im Museum zu sein. Dann wandern ihre Gedanken natürlich von einem Punkt zum anderen. Es ist jetzt nicht nur über das Schriftstellersein an sich, sondern auch über Themen wie die Gesellschaft wieder, auch wieder recht politisch, feministisch gerade auch. Es ist wirklich ein bunter Mix über ihre Gedanken, die sie hier in diesem Buch schildert.
Ich denke, wenn man so auf sich zurückgeworfen ist, weil ja jetzt so keine, außer den Bildern natürlich im Museum, keine anderen Einflüsse auf einen zuströmen, kann man ja sich selber besser oder die ganze Situation besser reflektieren, als wenn das Handy klingelt oder irgendwelche Leute was von einem wollen. Und diese Einsamkeit geht es natürlich besser. Ist genauso, als wenn sich einer in den Wald setzen würde oder
genau,
so
man,
ähnlich,
ne? Man verbringt sehr viel Zeit mit seinen eigenen Gedanken, genau, weil man sitzt nur in der Dunkelheit da, beziehungsweise man schläft ja eigentlich, aber wenn du schon nachts alleine in einem Museum bist,
solltest du nicht schlafen.
Dann machst du was anderes als schlafen. Ja, genau. Sie möchte eigentlich die Zeit ja auch zum Schreiben nutzen. Ja, und dann wandern ihre Gedanken halt. Sie berichtet hier auch direkt am Anfang, da weiß ich jetzt nicht, ob ich dem jetzt so zustimmen würde, wenn es um Schreiben geht. Der Moment, in dem sie jetzt am glücklichsten war, war einmal, als sie in einem Hotel war. Und sie sich da auch irgendwie dann quasi eine Woche oder so eingeschlossen hat, um zu schreiben. Und sie war dann wirklich auch so ganz leger, einfach in so einer Schlabberhose, Schlabber-T-Shirt angezogen, hat sich nicht wirklich um gewaschen oder sonst was, um Hygiene gekümmert. Und der glücklichste Moment war für sie einfach wirklich so dieser Moment von Ruhe an dem einen Morgen, als sie so völlig uselig da dann halt im Bett verweilte, in dem sie dann natürlich auch gefrühstückt hat. Im Bett waren dann auch schon so Krümel und alles. Und in dem Bett hatte sie dann auch Besuch von Ameisen. Und das war so der Moment, in dem sie so am glücklichsten war. Und sie hat sich noch nie glücklicher gefühlt. Und ich saß auf meinem eigenen Bett und dachte mir, gut, jedem was seine.
Ich glaube, es ist einfach der Moment, keine Verpflichtungen zu haben, keine Termine einhalten zu müssen. Keiner will was von einem, man ist vollkommen nur für sich selber da und sich im Grunde nur selber verantwortlich. Dann stören dich vielleicht auch nicht die Krümel im Bett, weil es sind ja deine und du bist einfach nur auf dich selbst zurückgeworfen. Also ich denke, also ich kann mir das gut vorstellen. Genau,
wenn dich auch noch nicht mal die Ameisenstraße in deinem Zimmer stoppt.
Die würde mich stören, aber einfach dieses keine Verantwortung übernehmen müssen für diese Zeit. Nichts, dass einer was von dir will. Das stelle ich mir auch herrlich vor.
Das stelle ich mir auch herrlich vor, ja. Nur nicht die Ameisen.
Nee,
und
die Ameisen
nicht. Die Krümel im Bett jetzt auch nicht unbedingt. Das wird pieksig.
Ja, stimmt. Naja, aber heißt, sie selber braucht auch diese Rückzugsorte, um kreativ zu sein und um auch ihre Gedanken schweifen zu lassen.
Genau.
Und das hat sie in dem Buch dann offensichtlich getan.
Genau, das hat sie. Sie muss ab und an auch mal unsozial sein, sozialen Verpflichtungen gegenüber Nein sagen und für sich sein, um halt an einem Buch zu schreiben. Der Vorgang des Schreibens wird ja auch nochmal dargestellt von ihr, wie sie zum Beispiel an einem Tag hat sie irgendwie ein ganzes Kapitel geschrieben und das Ganze dann am Abend gelöscht, weil sie damit nicht zufrieden war.
Ja gut, ich glaube, das ist aber ein Prozess.
Genau, Prozess des Schreibens.
Genau. Genau, man kann ja nicht alles unreflektiert einfach dann sein oder hinnehmen. Mhm. Also muss das schon reflektieren. Ich glaube, das geht ganz vielen Schriftstellern so. Also das kann nicht anders sein. Aber interessant.
Ja.
Vor allen Dingen auch dieser Ort des Museums. Das ist ja eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Also ich habe es noch nicht gehört.
Nee, ich auch nicht. Deswegen fand ich das Ganze auch sehr spannend. Oh, okay, sie übernachtet da so einfach mal in einem Museum. Gut, ihr wurde da auch wirklich ein Bett schön aufgestellt in einem der Räume. Ja.
Nett.
Ein Bett, wo sie sich dann schlafen legen konnte und
ja,
stelle ich mir wirklich schön vor.
Ja, das finde ich auch. Gab's am nächsten Morgen wenigstens Frühstück.
Das hat sie jetzt hier nicht geschrieben. Sie hat nur geschrieben, wie sie dann am nächsten Morgen ihre Sachen packte und sich wieder auf dem Weg daheim machte.
Ja, interessant.
Ja,
super. Gut, ich glaube,
du bist dran.
Also das Buch, was ich jetzt vorstelle, ist sehr umfangreich und ich glaube, da brauchte die Schriftstellerin mit Sicherheit einiges an Selbstreflexion und selbst, dass sie sich zurückziehen konnte. Also das Buch, was mich in den letzten Wochen sehr beeindruckt hat, war Das mangelnde Licht von Nino Haratischvili. Mhm. Das ist in der Frankfurter Verlagsgesellschaft erschienen und halt, ja, sehr, sehr komplexes Werk, sehr umfangreich. Im Kern handelt es von vier Freundinnen. Das ist einmal die Erzählerin, die Keto. Sie wird irgendwann mal Restauratorin und Malerin. Dann die Dina. Sie ist eher eine unkonventionelle Frau und wird am Ende oder im Verlaufe des Romans Fotografin und wagt sich auch in besondere Kriegsgebiete vor. Dann haben wir noch die Ira, die ist sehr rational und wird Juristin. Und Nene, die ja, die ist mehr so das Weibchen in dieser Gruppe. Und sie wird aber eher auch von dieser männlich dominierten Familienstruktur so ein bisschen unterdrückt. Das sind jetzt diese vier Punkte oder diese vier Personen, die das Gerüst dieses Romans bilden. Die Erzählerin Keto erzählt, wie die vier sich in ihrer Kindheit treffen, weil alle vier in Wohnungen leben, auf die ein Innenhof führt. Also die teilen sich einen Innenhof. Und letztendlich beginnt dieser Roman, als noch die Sowjetunion geherrscht hat. Aber im Verlauf ihrer Jugendzeit gibt es wird halt die Sowjetunion aufgelöst, wie wir das ja irgendwann selber mitgekriegt haben. Und Georgien, der Staat Georgien wird gegründet oder bildet sich halt von der Sowjetunion ab. Und das ist mit unglaublicher Brutalität und ganz fürchterlichen Kriegsgeschehen verbunden. Und das ist die Zeit, wo diese vier ihre Teenager, also ihre Jugend- und Teenagerjahre verleben. Mir ist es unheimlich zu Herzen gegangen. Es erinnert natürlich auch so ein bisschen an die Geschicke der Ukraine jetzt, obwohl Georgien ja unabhängiger Staat geworden ist, aber auch mit, das ist ja auch nicht unblutig abgelaufen. Die Rahmenhandlung bietet dann eine Fotoausstellung, die 1919 eröffnet wird in Brüssel. Und da treffen drei dieser Freundinnen aufeinander, um wiederum die fotografische Retrospektive von Dina zu feiern. Und Dina gibt es nicht mehr. Und die Bilder, die da gezeigt werden, werfen die drei übrig gebliebenen wieder in ihre Jugend zurück. Und es ist ein unheimlich erschütterndes, sehr zu Herzen gehende Angelegenheit. Hat mich tief bewegt und ich weiß nicht, ob es dir auch mal so gegangen ist, dass die Namen der Protagonisten immer noch in deinem Kopf rumgeistern, auch wenn du gar nicht mehr weiterliest. Ne? Ist wie so ein Ohrwurm im Grunde.
Ja.
Und ich konnte das überhaupt nicht mehr abstellen. Ich hatte die vier immer noch im Kopf. Dann bildest du natürlich auch Bilder in deinem Kopf aus, wie die jetzt aussehen. Mhm. Und das hat überhaupt nicht mehr aufgehört.
Ja.
Also so nah ist mir dieses Buch gegangen, dass ich da tatsächlich über eine ganz lange Zeit diese Bilder noch im Kopf hatte.
Mhm. Ich weiß, was du meinst. So ging es mir damals mit Ein wenig Leben von der Hanya Yanagihara, was ja auch ein sehr dramatisches Werk ist.
Ja,
mit Jude, JB, Malcolm und, oh mein Gott, jetzt habe ich den vierten tatsächlich doch mal vergessen. Aber es hat lang gedauert. Die spuken mir nämlich auch sehr lange noch im Kopf rum. Ja, das sind so Geschichten, die bewegen einen richtig. Ja. Und das auch noch über Wochen und Monate hinaus.
Ja. Mhm. Also das Tragische an der Sache war auch, dass die vier sehr emotional verbunden waren, dass die wirklich eine ungewöhnliche Freundschaft verbunden hat, die aber tatsächlich nicht über die Jahre gehalten hat, dass wirklich diese Lebensumstände die vier auseinandergerissen hat. Und erst wieder 1919 zu dieser Fotoausstellung haben sie sich dann wieder getroffen und haben dann gemerkt, was Zeitumstände mit Menschen machen können.
Mhm.
Also, dass man selber gar nicht in der Hand hat, welches Schicksal man so mitkriegt, ne? Sondern dass das einfach von oben, von der Gesellschaft auf einen drauf, also aufgedrängt wird, aufgezwungen wird. Also ganz tragische, dramatische Angelegenheit.
Mhm.
Ja. Also klingt jetzt ein bisschen depressiv, aber es ist so wie Kino, wie Breitbandkino. Es ist einfach, man muss es einfach weiterlesen, ne? Weil das Schicksal dieser Mädels einen sehr bewegt.
Ja. Dramatisch und packend.
Dramatisch und packend, das ist genau der richtige Ausdruck.
Schön.
Also für Leute, die, weil es sehr umfangreich ist, also man muss schon auch Zeit mitbringen.
Ich habe es gesehen, es ist ein dicker Klotz.
Es ist ein dicker Klotz, ja. Die Herr Ratisch-Willi schreibt nur solche umfangreichen Bücher. Aber ja,
Darf ich mal fragen, wie lange hast du daran gelesen?
Oh, ich weiß es nicht.
Ich glaub, du hast nicht den Timer gestellt.
Nee. Also tatsächlich habe ich manchmal auch Hörbuch dabei gehört. Also das auch als Hörbuch teilweise, weil wenn du nicht, also ich musste dann einfach weiter wissen, wie es weitergeht. Ja. Und dann geht es auch beim Kochen, beim Bügeln, beim Knopf im Ohr und dann geht es ein bisschen schneller.
Was hast du bevorzugt, Buch oder Hörbuch?
Hörbuch,
okay. So gut gelesen, schön.
Ja, ist gut gelesen, super gut gelesen.
Dann haben wir gleich zwei Empfehlungen, sowohl Buch als auch Hörbuch.
Ja, genau, ganz genau, ja. Ja, das stimmt. Aber mit dem Hörbuch ging es halt ein bisschen schneller, weil, dann hast du auch noch andere Möglichkeiten.
Genau. Schöne Beschallung für nebenbei.
Genau. Obwohl, man muss sich schon auch ein bisschen konzentrieren. Also es ist halt nicht so tralala, ne? Aber es ist einfach herrlich gewesen. Ich mag solche Bücher.
Verstehe ich. Finde ich auch spannend.
Ich glaube, das ist jetzt wieder ganz anders. Ne?
Wir gehen in eine ganz andere Richtung.
Ganz andere Genre,
Dramatik in etwas, ja. Also ich habe jetzt mal sowohl den Manga als auch den Anime angefangen. Demon Slayer, auf Japanisch Kimetsu no Yaiba genannt.
Wie kannst du dir diesen Namen nur alle merken?
Steht auch hier drauf. Also. Okay. Nee, aber das konnte ich mir tatsächlich auch so merken. Zumindest den und Shingeki no Kyojin kann ich mir natürlich merken, was Attack on Titan ist. Aber ansonsten muss ich, Food Wars hat auch noch so seinen japanischen Eigennamen, der meine ich auch auf dem Manga draufsteht, aber den müsste ich jetzt nachgucken. Ja, Demon Slayer, das ist so der Manga und Anime, in dem du in Japan nicht drumrum kommst. Du wirst wohl damit zugeschüttet. Mhm. Und der erfreut sich auch hier in Deutschland und im europäischen Raum sehr großer Beliebtheit. Und ich hatte jetzt halt beides mal angefangen und ich kann es verstehen. Er ist jetzt, ich würde ihn tatsächlich eher etwas vergleichen mit Naruto zum Beispiel, so in Richtung Naruto, Dragon Ball Z, One Piece. Jetzt eher weniger zum Beispiel mit sowas wie Attack on Titan, wo die Charaktere eher so graustufig sind. Niemand ist wirklich gut und niemand ist wirklich böse. Das hast du hier schon eher. Hier lassen sich die Charaktere schon eher unterteilen in, gut, der Protagonist ist jetzt natürlich eher ein Guter und der Feind ist natürlich der Bösewicht. Da ist das schon etwas deutlicher. Es geht um Tanjiro Kamado. Das ist der gute Herr, den du hier vorne siehst. Aha,
okay. Genau.
Ich halte meiner Kollegin gerade einmal das Cover entgegen.
Ja, die sehen ein bisschen verzweifelt aus, die beiden davon.
Die beiden sind ein bisschen verzweifelt in dem Moment. Ja. Das ist seine Schwester Nesco.
Ja, die sieht ganz verzweifelt aus.
Die ist in dem Moment auch ganz verzweifelt, denn die beiden leben eigentlich ein sehr schönes Leben mit ihrer Familie, etwas abgeschieden in einem kleinen Dorf, verdienen sich ihr Geld noch damit, dass sie ein bisschen Kohle in dem Dorf verkaufen. Tanjiro ist auch ein sehr hilfsbereiter Mensch, was man direkt in den ersten Panels hier sehen kann. Der wird nämlich um sehr viel Hilfe gebeten und wo er kann, hilft er auch allen. Also er ist wirklich ein richtig guter und netter Typ. Mhm. Sehr hilfsbereit. Und ja, nachdem er dann aber direkt am Anfang aus der Stadt zurückkommt, nachdem er die Kohle verkauft hat, kommt er halt nach Hause und sieht, dass seine Familie umgebracht wurde.
Harter Tobak,
indeed, ja. Und es geht in dem Manga halt um Dämonen. Dämonen existieren in dieser Welt und seine Familie wurde natürlich von Dämonen umgebracht. Außer seine Schwester Nesco. Die hat das Ganze überlebt, hat, wie man in einem Panel auch sieht, sich beschützend über einen ihrer Geschwister geworfen. Das siehst du hier.
Ja.
Und ja, sie hat halt überlebt, ist aber halt selbst zu einem Dämon geworden.
Oh, merkt ihr das? Merkt man das?
Das merkt man sofort, denn Nesco möchte ihn dann hier auch einmal angreifen und möchte halt von seinem Blut trinken.
Oh,
Denn davon ernähren sich Dämonen halt.
Wie Vampire.
So in ungefähr. Mhm. Kann man jetzt so vergleichen, ja. Genau. Möchte das zunächst, sie unterdrückt dieses Dämonen, ihre dämonische Art aber und rettet ihren Bruder auch im darauffolgenden Panel vor einem möglichen Feind, der ihm am Ende aber auch hilft. Das wird dann auch noch ein Freund. Mhm. Der Nesco bezieht ihre Kraft am Ende dann doch nicht dadurch, dass sie Blut von Menschen trinkt und diese dadurch dann tötet, sondern sie legt sich sehr häufig schlafen.
Nett.
Das ist auch nett. Nesco okay. ist schon eine sehr süße Schwester, wirklich. Die ist auch sehr beschützerisch über ihren Bruder, auch als Dämonin. Und er, also Tanjiro, macht sich natürlich auf dem Weg und möchte Nesco davon befreien, ein Dämon zu sein.
Das
und auf ewig ein
das geht.
Dämon zu bleiben. Ja. Das geht, das erfährt man tatsächlich in einem späteren Manga, dass es durchaus auch möglich ist, Menschen, die zu Dämonen geworden sind, wieder zurückzuverwandeln. Hat nur bisher noch nie wirklich jemand geschafft, aber es ist rein theoretisch möglich.
Und er bemüht sich jetzt.
Er bemüht sich.
Ja, klar, ist ja auch irgendwie ganz fürchterlich zu wissen, dass die eigene, also der Rest der Familie tot ist und die eigene Schwester zum Dämon verwandelt, das ist ja auch nicht
das,
schön.
Nee, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, genau. Gleichzeitig macht er sich natürlich auch noch auf der Suche nach dem Mörder von seiner Familie, damit er die natürlich auch rächen kann.
Und die Schwester kann das nicht als Zeugin, also ich sag jetzt mal Zeugin im klassischen Krimi-Stil, also die war ja dabei und weiß es jetzt nicht.
Sagen wir es mal so, sie redet nicht mehr wirklich, dadurch, dass sie halt, das siehst du hier, sie hat halt so einen Bambusstab im Mund.
Ach so,
das okay. unterdrückt halt ihre dämonischen Fähigkeiten auch.
Ja.
Und sagen wir es so, sie ist ja in dem Sinne jetzt kein wirklicher Mensch mehr. Sie ist halt ein Dämon und kann sich dementsprechend dann auch nicht wirklich mitteilen.
Ja, genau. Okay, verstehe. Ja, ich bin in der Welt nicht so richtig drin.
Ja, alles gut. Dafür sind die Fragen da.
Genau.
Ja, in dem Manga geht es natürlich auch größtenteils wieder um Themen wie Familie, um Freundschaft, Loyalität. Mhm. Hat mich da in dem Sinne auch wieder etwas an Naruto erinnert, aber unterscheidet sich durchaus von anderen Mangas und Animes. Also ich kann verstehen, dass der Manga einen sehr großen Hype heraufbeschworen hat und hat er auch verdient. Der ist sehr unterhaltsam, macht sehr viel Spaß, sowohl zu lesen als auch zu gucken und ist auch eine klare Empfehlung von mir.
Ja, super.
Ja.
Toll. Ja, letztendlich geht es hier mit Freundschaft weiter, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja. Ein Buch, was mich auch, es hat jetzt fast mehr Unterhaltungswert als das mangelnde Licht. Es heißt Zwei auf einem Weg und ist von Richard Roper, erschienen im Wunderlich Verlag. Und die zwei, die auf einem Weg sind, das ist Theo und Joel. Das sind zwei Freunde, die sich schon aus Schulzeiten kennen. Theo ist so ein richtig merkwürdiger Nerd und Joel ist mehr so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Klugscheißer, so ein bisschen, ja, und beide verbindet, aber der Theo, der wird auch immer gemobbt in der Schule. Oh. Und Joel ist der Einzige, der sich so auf seine Seite stellt und die beiden haben eins gemeinsam, die lieben so Sitcoms, gucken das und haben selber den Traum, Drehbücher für Sitcoms zu schreiben. Und entsprechend witzig sind die dann auch. Letztendlich setzt die Geschichte da ein, dass wir erfahren das dann immer in Rückblenden, dass Theo nach einer gescheiterten Beziehung und einem Flop im Job bei seinen Eltern unterkriegt und da im Gartenhäuschen lebt und zu seinem 30. Geburtstag sagen die Eltern, also Freund, tun dir keinen Gefallen, wenn du jetzt hier weiter da rumvegetierst. Es ist jetzt mal an der Zeit, dass wir dich da rauskicken und du mal wieder lernst, auf eigenen Füßen zu stehen. Und gleichzeitig, nach einer ganz, ganz langen Zeit, kommt Joel wieder in das Dorf zurück und will Kontakt zu seinem alten Freund Theo aufnehmen und schlägt ihm vor, gemeinsam den Themsepfad zu wandern. Mhm. Und dabei wieder Drehbücher zu entwickeln, also den Traum zu leben, den die beiden damals in der Schule hatten. Und das wird immer in verschiedenen, also wird einmal aus der Perspektive von Theo erzählt und dann kommt wieder eine der Part von Joel. Also das wird immer in verteilten Rollen im Grunde erzählt. Und man erfährt in Rückblenden, was damals mit den beiden passiert ist, warum ein Bruch in der Freundschaft passiert ist. Das hat viel mit Lügen, mit falschen Also, dass man immer den Anspruch hat, man möchte ein Bild von sich in der Öffentlichkeit erzeugen und will dann im Grunde den anderen nicht eingestehen, wie es wirklich ist. Also, das hat beide voneinander entfernt. Also, wie ich sagte, Theo ist im Gartenhaus gelandet und Joelle hat wirklich diesen Lebenstraum gelebt, aber auch mit Schattenseiten. Ja, und sie machen sich tatsächlich auf den Weg und es passieren dann wieder Missverständnisse, bis am Ende der Showdown, das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, auch ein ganz dramatischer ist, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Also diese, und es ist im Gegensatz auch zu Ratischvili wirklich witzig geschrieben. Also die beiden wollen nicht nur Drehbücher für Sitcoms schreiben, sondern sie haben auch einen ganz witzigen Dialogstil und es ist wirklich auch mit sehr viel schwarzem Humor geschrieben und von daher auch eine sehr, sehr unterhaltsame, flotte Sache. Das Ende ist tragisch, aber okay, ja, hat mich ein bisschen, ja, irgendwie so muss es aufgelöst werden, sonst wäre es auch vielleicht ein bisschen kitschig geworden. aber wirklich, wer was lesen möchte, was locker zu lesen ist und was Freundschaft, Familie, also letztendlich all die Werte, die wir ja schätzen, das ist dann einfach ein wunderschönes Buch dafür.
Okay, klingt super. Mhm. Dramatik und Comedy, gute Kombi. Nur die Comedy löst ja gerne mal die Dramatik so ein bisschen auf. Man hat das ja auch gerne mal, jetzt zum Beispiel wie in S, wenn in einem Horrorfilm da irgendeine Comedy-Szene noch mit eingebracht wird, die mindert dann so diesen Horror-Effekt. Ist genau. Das in dem Buch auch?
Ja, dass so? Man auch
kommt
ein bisschen,
das auch vor?
Ja, dass man, ja. Also zum Beispiel die Schwester von Theo sitzt im Rollstuhl. Mhm. Ich sag jetzt nicht warum, da gab es halt auch einen Grund dafür und das ist auch ein Grund dafür, dass die Freundschaft auseinandergegangen ist und die kann unglaublich selbstironisch über sich selber sprechen, über ihre Situation im Rollstuhl und wenn irgendeiner mit ein bisschen Mitleid oder so kommt, das fegt die dann auch wirklich mit sehr intelligenten, witzigen Bemerkungen weg. Also das ist zum Beispiel so eine Sache oder Joelle wird alkoholabhängig und kann auch so eine Situation mit ganz viel Ironie abtun und seine Situation so darstellen, ja.
Okay. Schadet in dem Fall denn die Komödie der Dramatik oder gleicht sich das gut aus? Es
gleicht sich gut aus.
Okay.
Ja, ich sag ja, sonst wäre es vielleicht ein bisschen zu kitschig.
Okay.
Ne? Also so, dann wäre es jetzt nur so Drama und das, was man halt auch so kennt. Aber durch diese wirklich witzigen Dialoge wird es ein bisschen aufgelöst.
Okay.
Ja.
Schön.
Also, fand ich ganz, und es sind zwei männliche Protagonisten, was ja auch vielleicht nicht so ganz oft vorkommt. Vielfach hat man, also das, was jetzt meistens ist, sind halt, dass Frauen in irgendeiner Form so dramatische Lebenswendungen erfahren, ne?
Ja, ist ja auch mal was anderes.
Ja, so fand ich es wirklich ein sehr, sehr unterhaltsam. Es ist auch so ein bisschen so ein Roadtrip, ne? Also die sind ja unterwegs und am Themsefahrt, also das ist auch so eine Entwicklungsgeschichte dann. Ja.
Cool.
Ja, ich sehe, wir haben irgendwie immer ganz unterschiedliche Dinge, die wir hier vorstellen.
Umso besser für diesen Podcast, denn wenn wir nur dasselbe hätten, wäre es ja langweilig.
Das stimmt.
So,
ja, jetzt kommt mir was ganz anderes.
Vom Roadtrip geht es hier in den Wald, wie wir sehen. Ich habe vor mir liegen die Kunst der Aquarellmalerei.
Okay.
Darunter ist ein Bild abgebildet von einem Wald. Und damit haben wir auch die Parallele wieder geschlagen. Nee, ich habe es mir mal mitgenommen gehabt, jetzt im Urlaub, um es mal auszutesten, da ich ja selbst gerne zeichne. Und
aber mit Aquarellmalerei hattest du noch nicht große Erfahrung, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich hatte das letzte Mal in der Schule mit dem Wasserfarbkasten gemalt und den zuletzt auch mal wieder ausgepackt gehabt. Und Aquarellmalerei, ja, sagen wir es so, man braucht schon Übung. Sagen wir es so. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen erledigt.
Ja, aber man muss, glaube ich, viel ausprobieren. Auch wie sich Farbe, Papier, gibt ja auch verschiedene Papiersorten oder Qualitäten, wie sich dann die Farbe mit einer Menge Wasser auf einer gewissen Papierqualität verhält.
Es gibt verschiedene Papierstärken und Strukturen, dann die verschiedenen Stärken von einem Pinsel und je nachdem, ob du einen aus Echthaar oder Synthetikhaar dann auch nimmst und halt auch, wie du halt die Farbe zusammenmischt. Nur weil du halt Gelb und Blau miteinander vermischt, kommt nicht immer dasselbe Grün raus, je nachdem, ob du Gelb zuerst nimmst oder Blau zuerst und auch in welchen Kompositionen und
was für
Mengen
ein Gelb
halt.
Und was für ein Grün.
Richtig,
ne? Also genau. Blau, das ist ja auch nochmal der Unterschied. Das ist ja auch nicht alles eins. Und das ist viel mit Versuch und...
Oh ja, also man muss viel ausprobieren, man braucht viel Geduld und man muss sich aber auch immer wieder sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Keine Angst zu haben, das Bild jetzt irgendwie zu zerstören in dem Sinne, in dem einem irgendwie ein Fehler passiert. Wie Bob Ross immer sagt, we make happy little accidents.
Ja.
Also der Fehler, der einen am meisten stört, könnte vielleicht das Schönste für jemand anderes in diesem Bild sein.
Aber
nichtsdestotrotz,
wenn es jetzt, also wenn es denn so einfach wäre, bräuchte es ja dieses Buch nicht.
Richtig. Und die Autorin schreibt auch selbst, sie ist nicht die Erste, die so ein Buch geschrieben hat. Sie hat das Aquarellmalen auch mit so einem Buch gelernt und möchte jetzt selbst auch gerne eins darüber schreiben und um anderen Leuten halt zu helfen. Und ich fand es definitiv sehr hilfreich. Sie geht hier auf die Grundlagen ein und beschreibt auch erstmal zum Beispiel, was für ein Papier man am besten nimmt, welche verschiedenen Strukturen dieses Papier dann hat, welche Dichte, Textur und vor allem auch was für finale Ergebnisse man mit verschiedenen Texturen zum Beispiel bekommen kann. Weil wenn du jetzt ein glattes, kaltgepresstes Papier nimmst, dann erhältst du ein anderes Ergebnis wie zum Beispiel mit so einem körnigen, groben Papier, was ja nun mal so gewisse Wellen hat und auch extrem coole Effekte erzeugen kann.
Ja, und die sind ja auch unterschiedlich saugfähig. Ne?
Das auch.
Also das ist auch nochmal ganz anderer Effekt. Ne?
Genau, da geht sie auch drauf ein und natürlich auf die Pinsel und wie man am besten oder mit was für Effekten man mit wie viel Wasser und mit wie viel Farbe erzeugen kann, weil es gibt auch verschiedene, jetzt finde ich sie nur gerade nicht mehr, verschiedene Techniken, wie man Farbe mischen kann und wie man mit dem Wasser auch umgehen kann, um gewisse Transparenzen dann zu erzeugen. Da gibt es dann zum Beispiel einmal die Technik, in der man das Papier vornherein einmal mit Wasser bedeckt und dann mit Farbe einzeln reingeht, oder man geht halt nur mit dem Pinsel ins Wasser und dann direkt in die Farbe, oder man macht sogar, das gibt es auch, eine Trockenzeichnung. Ah, hier ist es. Genau, es gibt nämlich nass in nass, trocken auf nass, es gibt eine Mischtechnik von beiden und die Trockenpinseltechnik.
Ich habe auch Buntstifte, die im Grunde Aquarellbuntstifte sind.
Ja.
Dass du die in Wasser tunkst und dann kannst du, dann sind die viel weicher und wasserlöslicher als normale herkömmliche Buntstifte.
Ja.
Und damit kann man auch ganz tolle Effekte erzielen.
Die hatte ich auch mal.
Ja.
Ist auch ein schöner Spaß.
Ja, ganz schön.
Ja, also ich bin mit diesem Buch wirklich sehr zufrieden. Sie gibt wirklich tolle Tipps.
Also für den Anfänger.
Genau,
der
für
sich
den Laien.
Step für Step.
Der sich einfach mal hineinführen,
ich sehe schon,
da hineinführen lassen möchte.
Wirklich wahnsinnige Sachen dabei. Ne?
Ja.
Und das ist nach einem Foto. Also dass sie sagt, ich habe eine Vorlage und habe dann diese Perspektive im Grunde.
Genau, wir haben jetzt hier mal ein Foto von einem Wald abgebildet. Auf der Nebenseite ist quasi die Aquarellzeichnung und da ist dann auch nochmal zu sehen, welche Konturen man am besten zuerst zeichnet. Man fängt immer mit dem Hintergrund an, weil alles,
arbeitet sich
vorne,
nach vorne.
Genau, man arbeitet sich nach vorne, weil da die Farben auch dann immer kräftiger sind, wie jetzt zum Beispiel hier, der Himmel kommt natürlich zuerst und dann gehst du mit den dunkleren Farben, wie zum Beispiel von dem Wald und von den Bäumen, dann einfach vorne auf.
Ja, das ist sehr schön plastisch dargestellt, sehe ich gerade. Ja,
genau.
Das ist wirklich was.
Sie hat ja auch echt tolle Projekte aufgezeichnet, sehr viele Wälder, auch Menschen, Porträts in Aquarell zu zeichnen oder auch Schiffe, hier eine Nebellandschaft.
Blumensträuße.
Ja, der Lavendelstrauß, der ist ja auch unglaublich schön.
Ja.
Und man hat halt immer direkt am Anfang dabei stehen, was man braucht, welche Farben sie benötigt, an denen man sich dann orientieren kann. da ist halt immer, es gilt kein Zwang, genau diese Farben zu verwenden. Die kann man selbst mischen, man kann die so nehmen, wie sie da stehen. Man kann auch anderes Papier nehmen, als da steht, nur sie gibt halt den Tipp, womit sie gearbeitet hat.
Ist ja schon mal ganz gut für jemanden, der anfängt, dass er erstmal so ein Richtmaß hat, woran er sich halten kann.
Genau.
Und das zu variieren ist dann vielleicht der nächste Schritt.
Genau, variieren muss man nämlich eh, weil sie sagt hier, dass mit welcher Farbe sie nämlich gearbeitet hat. Und zwar arbeitet sie am liebsten mit Schminke. Mhm. Das ist halt die Firma, die Farbe herstellt. Genau, die ist sehr bekannt. Sie sagt aber auch, man kann natürlich auch andere Farbe nehmen, je nachdem, mit welcher man am besten selbst zurechtkommt. Ich bin mal in Kunstladen gegangen bei mir in Wuppertal, wo ich immer hingehe, habe mal nach Schminke geguckt und habe mal gesehen, was dann so ein Kästchen an Farbe kostet.
Man kann aber auch die einzelnen Steinchen separat kaufen.
Ja, kann man auch. Ich habe trotzdem Nein Danke gesagt und bin wieder rausgegangen.
Also muss man vielleicht erstmal mit einer kleinen Sortiment anfangen.
So ein Aquarellkästchen kostet dich mal eben locker 100 Euro. Also das ist schon ordentlich. Ich finde auch Schminke ist so mit der Rolls-Royce unter den Farbenherstellern auf jeden Fall.
Aber manchmal nützt es nichts, wenn man ein gescheites Ergebnis haben will. Manchmal ist es dann wirklich auch von der Brillanz oder von der Effektivität oder von der Effizienz besser. Richtig. Und dann einmal ordentlich investieren und dann hast du es.
Da muss man dann eben, wie du schon sagst, da muss man dann einmal überlegen, okay, will ich jetzt einmal richtig investieren? Ich meine, die Farbe ist ja auch nicht nach einem Mal schon komplett leer. Die verwendet man ja mehrfach. Ja. Investiere ich da jetzt für etwas Teureres oder sage ich, nö, ich probiere jetzt erstmal in dem Sinne das Günstigere aus. Ich will jetzt nicht sagen das Billigere, weil günstig ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Und ja.
Also auf jeden Fall, das Buch wäre eine gute Investition.
Ist eine gute Investition, das auf jeden Fall. Man hat hier sehr viele tolle Inspirationen für Zeichnungen und für Aquarellmalerei,
die man machen möchte. Das sehe ich schon, ganz konkrete Ansätze. Also nicht irgendwie diffus, sondern wirklich Step für Step wird da angeleitet, wie, ich sehe jetzt gerade, wie so ein Baum zu realisieren ist. Also ich zeichne den erstmal vor und erstmal dann das Helle und dann wird es dunkler und dann sind das, weiß ich nicht, wie viele Schritte. Auf der anderen Seite geht es weiter.
Hier sind es acht Schritte. Und das war es auch schon. In so acht Schritten ist so ein Baum gezeichnet.
Ja, ja, also das sieht mir so aus, als ob man das ganz gut umsetzen könnte.
Genau. Mhm.
Das an ganz vielen unterschiedlichen Beispielen.
Genau, hier haben wir jetzt erstmal Bäume und hier drüben, hier geht es jetzt zum Beispiel auch zu Wolken und Landschaften noch über. So, da ist jetzt die Wolkenlandschaft, die ist auch wieder in acht Schritten hier erklärt. Man muss natürlich üben.
Ja gut, das ist immer so. Das ist bei allen Sachen so.
Genau.
Aber ich denke, das ist zum Beispiel ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, von dem man weiß, der hat so Ambitionen, sowas mal anzufangen.
Der ist künstlerisch tätig,
Der möchte sowas oder man merkt, ach, da schlummert so ein kleiner.
Auf jeden Fall, finde ich auch.
Mhm, das sieht gut aus.
Sehr schönes Einsteigewerk für alle, die Aquarellmalerei üben wollen.
Wunderbar. Ja, super Tipp.
Super Tipp.
Ja, sehr schön.
So, welchen Bogen schlagen wir jetzt zu deiner dritten Empfehlung?
Ah, meine dritte Empfehlung ist wieder was eher Dramatisches, Problembelastetes. Nee, eigentlich Buch, was ich habe es gelesen und dann schwuppdiwupp stand es auch auf der Shortlist von Deutschen Buchpreis. Da habe ich gedacht, ja, kein Wunder, ist auch ein super tolles, eindringliches, eindrucksvolles Buch. Und
was es ist.
Ja, nicht der den Buchpreis gewonnen hat.
Nicht der Gewinner. Es ist Lügen über meine Mutter.
Ja, es ist Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Ja, muss ich vielleicht gar nicht mehr viel zu sagen, weil es ging ja dann jetzt auch durch die Medien relativ viel und nichtsdestotrotz, es ist ja letztendlich ein Teil ihrer Kindheitsgeschichte, die sie da beschreibt, ein Teil des Lebens ihrer eigenen Mutter, auch wenn das so direkt im Roman nicht geschrieben wird, aber man weiß, es ist ihre eigene Mutter und oder es sind ihre Eltern und es ist unglaublich bedrückend zu lesen, wie dieses Mädchen halt in einer Atmosphäre aufgewachsen ist, wo eigentlich immer Unfrieden zwischen den Eltern geherrscht hat. Und ausschlaggebender Punkt war letztendlich immer das Gewicht der Mutter. Das Gewicht der Mutter. Und der man muss vielleicht auch die Lebensumstände oder mit in Betracht ziehen, wie der Vater, unter welchen Umständen der Vater groß geworden ist. In einem baden-württembergischen Dorf ist er groß geworden und wollte immer weiter hinaus, als er wirklich gekommen ist. Er hat immer, er konnte nicht studieren und wollte aber trotzdem immer in der Firma, in der er arbeitet, aufsteigen. Aber die Karriereleiter hatte irgendwann ein Ende für ihn. Und da hat er aber auch bei solchen Dingen, die er eigentlich ja selber zu verantworten hat, immer die Mutter und das Gewicht der Mutter zur Verantwortung gezogen. Ja, es war, man kann ja, wenn man jemanden in der Familie hat, der übergewichtig ist, kann man ja schon mal sagen, vielleicht ist das Stück Kuchen heute nicht oder mal so ein bisschen. Aber das war von morgens bis abends das Thema. Der hat ihr unverblümt Diäten vorgeschrieben. Er ist mit der Waage hinterhergelaufen, hat sie gezwungen, sich jeden Tag zu wiegen. Er hat sich für sie geschämt und ist alleine in den Tennisclub gegangen. Er ist alleine in Urlaub gefahren mit seiner Tochter. Unvorstellbare Zustände. Man könnte vielleicht sagen, ja, das Patriarchat in den 70er oder 80er Jahren war halt noch ein bisschen ausgeprägter, als es das heute ist. Und trotzdem, er hat sie kurz gehalten, was Haushaltsgeld anging. Aber wie gesagt, dieser Dreh- und Angelpunkt war das Gewicht. Und und diese Frau hat halt still gelitten. Sie war letztendlich, oder sie ist ein Kümmerer gewesen. Sie hat zwei Töchter und ein Pflegekind aufgezogen. Sie hat sich um ihre eigene demente Mutter gekümmert. Sie war nie genug. Sie war nie genug. Und das Interessante an dem Buch ist auch, dass Daniela Dröscher es jetzt nicht bei der Beschreibung ihrer Familie lässt, sondern dass sie immer auch zwischendrin relativ sachlich erklärt, wie sowas zustande kommt. Also letztendlich auch einen psychologischen Hintergrund erklärt. Unheimlich eindrückliches, unglaubliches Werk über eine Frau, die so still leidet und so ein Mann, der so viel mit ihr anstellt. Es ist unglaublich. Nun, irgendwann trennt sie sich auch von ihm, aber das ist halt erst, als die Kinder in trockenen Tüchern sind und sie im Grunde ihr Leben hinter sich hat. Also ist ein bisschen traurig tatsächlich.
Das klingt wirklich sehr dramatisch, aber es klingt auch sehr nach etwas, was mich jetzt auch sehr interessiert, weil ich habe schon sehr viel Gutes über dieses Buch gehört.
Ja, das ist, ich habe keine schlechte Kritik über dieses Buch gelesen. Mhm. Manchmal, wenn mich Bücher beeindrucken, denke ich immer, bin ich jetzt alleine auf der Welt? Mhm. Mal schauen, was die anderen so denken. Und dann gehst du natürlich ins Netz und liest andere Beurteilungen. Und ich habe keine Rezension gefunden, die schlecht war. Mhm. Und letztendlich die Nominierung zur Shortlist ist ja dann nochmal so das Tüpfelchen auf dem i, ist ja nochmal eine Bestätigung dafür. Ja. Ist es wirklich. Es ist natürlich so, man denkt, boah, wie langweilig, jetzt immer nur das Leben in diesem Kaff da. Und nein, sie hat auch einen sehr, sprachlich ist das auch einfach fantastisch, wie sie schreibt, wie sie diese Atmosphäre auch einfängt in dieser Familie. Wie sie die Charaktere zeichnet, ganz, ganz große Literatur in meinen Augen. Ja.
Cool. Das hat mich schon länger jetzt angelacht, dieses Buch. Und jetzt hast du noch mal davon erzählt. Es kommt mit auf meine Liste der zu lesenden Bücher.
Ja,
noch.
Mach das. Mach das. Man muss sich nur wirklich zurückhalten, um nicht so eine Wut auf Männer zu bekommen, weil die mich so unglaublich viel rausnehmen und mit dieser Arroganz und diesem...
Ja, gerade als du schon erzählt hast, der rennt ihr mit einer Waage hinterher. Ich würde die Waage nehmen und über den Kopf schmettern.
Ja, und sie hat das alles stoisch mitgemacht. Und sie ist keine dumme Frau. Ja. Ja? Die ist Übersetzerin, hat auch am Anfang der Ehe, als nur ein Kind da war, stundenweise als Übersetzerin in einer Firma gearbeitet. War alles nicht gut genug. Und sie hat sich auch um Fortbildung bemüht, aber dann kam das zweite Kind. Mhm. Kooperation vom Mann, dass er vielleicht auch mal Part an Kinderbetreuung übernimmt, ging gar nicht.
Natürlich nicht. Oh,
und dann wohnten sie auch noch mit den Schwiegereltern in einem Haus. Es gab nur einen Briefkasten für alle und die Schwiegermutter war jetzt auch nicht so, boah. Also war schon harter Tobak.
Ja. Aber das spricht ja auch wieder mal für die Stärke der Frau, also für die Stärke der Mutter vor allem, dass sie das alles erduldet und mitmacht und
ja, letztendlich, ja, warum sie, das war aber glaube ich auch letztendlich, wenn du in so einem Dorf aufwächst, die so stark zu sein, sich dann zu trennen, also ich hätte es glaube ich trotzdem gemacht, ich hätte es nicht ertragen, aber wenn du das liest, kannst du es doch verstehen, dass es nicht gemacht hat, weil einfach, ja, muss man einfach lesen, es ist einfach unglaublich und ja, die Offenheit, mit der Daniela Dröscher da ihre Teile ihrer Kindheit beschreibt, fand ich auch wahrscheinlich ein Stück Therapie auch, das kann nicht anders sein.
Selbstverarbeitung.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also wirklich richtig, richtig klasse. Ja.
Super, dann haben wir ja richtig tolle Empfehlung dieses Mal. Ha, nicht nur dieses Mal, die anderen Male auch.
Ich hoffe.
Ich fand das sehr spannend, die ganzen dramatischen und psychologischen Romane von dir.
Ja, irgendwie neige ich dazu. Diese,
kann ich aber verstehen, ich lese dann auch lieber das Dramatische als irgendwas anderes. Ja. Ich finde das auch unterhaltsam. Ja,
pack das irgendwie. Ich pack das kolossal. Ja.
Ja, gut. Also mein TBR-Stapel, also der Stapel der zu lesenden Bücher, wird bei mir immer größer. Deiner wahrscheinlich auch.
Ja. Also auf meiner Sofakante, der ist so 40 Zentimeter auf jeden Fall. Und da sind jetzt keine Ratterschwillis dabei. Also dicken Bücher. Also umso mehr sind es dann. Ne?
Ja, ich habe jetzt bei mir letzte Woche mal sortiert im Bücherregal und habe alles, was ich noch zu lesen habe, jetzt ganz oben aufs Regal gestellt, damit ich diese Reihe mal sehen kann, was bei mir noch ansteht. Ja, es ist ordentlich. Steht so einiges drauf. Worauf freust du dich denn am meisten nächsten Monat?
Der neue McEwan ist ja raus, ne, die Lektionen, und ich habe einiges von ihm gelesen. Nicht alles, aber einiges, und es war keines dabei, was mir nicht gefallen hat. Und deswegen, das ist ein Must-Have, sozusagen.
Ein Must-Have, ja. Kannst du dann, weil ich habe noch nie einen McEwan gelesen. Welchen würdest du mir als Einsteiger empfehlen? Hast du da einen?
Kann man als Saturday ist nicht so umfangreich und ist im Grunde ganz irre gemacht, weil es spielt an einem Samstag, wie der Titel schon sagt. Okay. Und hat im Grunde eine Krimi-Handlung. Also ist eine ganz, ganz dichte Sache. Kindeswohl war auch toll. Ja. Also wie gesagt, ich habe keinen, den ich nicht mag.
Okay, Saturday, werde ich mir merken.
Saturday ist schon was älter, aber das tut jetzt echt nichts zu sagen. Der ist zeitlos, der Mann.
Eben.
Kannst auch die Alten wieder hervorholen.
Es gibt ganz so toll. Viele gute alte Bücher.
Ja, es gibt so viele gute alte Bücher.
Die kann man nicht ignorieren. Man muss auch nicht immer nur Neues lesen.
Ja, es kommt aber auch so vieles Gutes Neues.
Ja.
Das ist ja dann auch wieder die Sache, ne? Ein ewiges Dilemma. Ja, was hast du denn da Feines?
Ich habe da was Feines bekommen vom Limes Verlag. Und zwar Silvia Moreno Garcia, Der mexikanische Fluch.
Oh, das hört sich aber auch nach Kino an, nach Breitbandkino.
Das ist jetzt mein Halloween-Lese-Event. Noch war Halloween ja noch nicht. Von daher, ich werde es... Doch, ich habe da jetzt auch gerade richtig Bock drauf. Ich werde das heute noch anfangen. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch BookTube, beziehungsweise durch das englischsprachige BookTube. Da gibt's das Buch natürlich schon längst. Das ist im englischsprachigen Raum schon lange erschienen. Und ich habe sehr viel Gutes darüber gehört und habe dann jetzt in den letzten Vorschauen gesehen, der Limes Verlag bringt es raus.
Ja.
Und habe es mir dann direkt mal gesichert, weil ich so neugierig darauf bin. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, worum es geht, aber ich kann es gerne mal vorlesen.
Ja, dann mach mal.
Der Sensationsroman Mexican Gothic, endlich in deutscher Übersetzung. Ein verstörender Brief führt die junge Noemi in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen. Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemi die Cocktailpartys der Hauptstadt ein gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands.
Halloween ist genau der richtige Zeitpunkt. Okay. Ja.
High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemi keine Angst hat, weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemi herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät. Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen.
Oh, du liebes Bisschen. Da bin ich ja mal gespannt.
Das klingt so gut. Sehr gespannt. Ich hoffe, es ist jetzt wirklich noch vor Halloween zu lesen und dann nächsten Monat die Rezension dann der Sina vortragen zu können.
Genau. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, es hört sich doch gut an.
Oh ja.
Ja, mal was ganz anderes. Also
ein bisschen mehr Horror anstelle von Dramatik.
Ja,
wir sind gespannt. Wir hoffen, es war wieder was für euch dabei.
Ja,
an guten Leseempfehlungen. Und wie gesagt, wir hören uns dann noch einmal im nächsten Monat.
Ja, und dann geht's auf Weihnachten zu.
Dann geht's auf Weihnachten zu. Also, nächsten Monat, Sina und ich noch einmal. Und dann?
Und ich verabschiede mich für dieses Jahr.
Für dieses Jahr, genau. Du wünschst schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, ne?
Naja.
Es ist noch ein bisschen
ganz,
hin.
Nicht
genau.
Ganz, aber mich hört er dieses Jahr nicht mehr.
Genau.
Erst wieder nächstes
Jahr.
Wir
hören uns im nächsten Jahr, Annette.
Okay.
Bis dahin.
Tschüss.